Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast heute am 4. Dezember 2019. Es ist die Folge 99 und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
Konstantin van Linden, hallo.
Ja, und 99 ist natürlich ein starkes Indiz, dass wir bald einen runden Geburtstag feiern. Folge 100 steht kurz bevor. Nächste Woche sind wir in München. Wir haben schon angekündigt, am 12.12. um 12 Uhr.
Nehmen wir Folge 100 auf, das ist alles so rund.
Es ist wirklich unfassbar rund. Und wie gesagt, das in München auf der JuraCon in der BMW-Welt.
Genau.
So. Und passend zu diesem wirklich runden, zu dieser runden Sache haben wir übrigens auch ein Gewinnspiel. Ein ganz besonderes Incentive,
jetzt aber mal rucki zucki das Einspruch-Abo abzuschließen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet.
Wirklich jetzt allerhöchste Eisenbahn, weil wir machen jetzt extra ein Gewinnspiel für Folge 100. Und es gibt tolle Sachen zu gewinnen, nämlich Kopfhörer zum Beispiel. Und das Allerknalligste ist eine Reise nach Frankfurt.
Mit einem schicken Hotel hier und Besuch in der Redaktion, wenn ihr mögt. Also wenn ihr keine Lust auf uns habt, könnt ihr das auch lassen und irgendwas anderes in Frankfurt machen. Aber sonst sagen wir auch gerne mal Hallo. Und Kopfhörer ist auch ein bisschen unterverkauft. Das sind erstens Bluetooth und zweitens Active Noise Cancelling Kopfhörer. Und zwar ziemlich gute, wenn man den Rezensionen vertrauen darf. Das heißt, dann könnt ihr künftig durch die Straßen laufen und den Einspruch-Podcast oder sonst irgendwas hören. Und den restlichen Lärm der Umwelt aber nicht mehr. Im Übrigen damit natürlich jetzt auch nicht diejenigen von euch, die treuerweise schon früher ein Abo abgeschlossen haben, außen vor sind, nehmen die automatisch auch an der Verlosung mit teil. Ja, also das ist jetzt, wenn ihr das schon getan haben solltet, dann seid ihr quasi unter den Kandidaten automatisch mit im Pool. Wenn nicht, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne ein Probeabo abschließen und an der Verlosung teilnehmen. Und das tut ihr, indem ihr auf faz.net/einspruch-100 geht. Packen den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes. Wie üblich, auch da sind wieder die ersten 4 Wochen des Abos kostenlos. Das heißt, wenn es euch nicht gefallen sollte, dann könntet ihr sogar zum Äußersten gehen, nach 3 Wochen wieder kündigen und das Geschenk abgreifen. Das wäre zwar vielleicht nicht so, wie der Verlag das gedanklich konzipiert hat, aber es wäre möglich. Aber nein, wir sind fest davon überzeugt, dass es euch gut gefallen wird und tun auch alles dafür. Und im Übrigen unterstützt ihr damit natürlich auch diesen Podcast.
Ja. Sehr schön. Und dieser Podcast hat jetzt ein paar Themen wieder. Erzähl mal, was wir machen gleich.
Ja, erstmal schauen wir uns ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen an, das ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Dort hat ein Richter ein Plakat der NPD, auf dem es hieß, Invasion stoppen und Migration tötet, Widerstand jetzt, erstens für rechtmäßig erklärt und vor allen Dingen sich dem auch mehr oder weniger inhaltlich angeschlossen in breiten Ausführungen. Das war mehr als erstaunlich und wir schauen uns mal an, was das für ein Typ ist. Der ist nämlich auch früher schon mal in Erscheinung getreten mit etwas merkwürdigen Entscheidungen. Dann blicken wir nach Bayern, wo der dortige Verfassungsgerichtshof das Ende 2016 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise verabschiedete Integrationsgesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt hat, teilweise auch nicht, aber namentlich in einem Punkt für verfassungswidrig erklärt hat, wo ich das für einen krassen Fehler erachte und dann gerne auch gleich darlege, warum. Dann sind wir diesmal, es ist eine etwas kürzere Sendung als zuletzt, auch schon beim gerechten Urteil. Das gibt's aber dafür gleich doppelt. Und worum es da geht, verraten wir noch nicht vorab, aber es sind 2 ganz launige Geschichten.
Ja, und dann beginnen wir also mit dem Verwaltungsgericht Gießen und einer Entscheidung, die jetzt für Wirbel sorgt, obwohl sie ja übrigens schon aus dem August stammt, ne? Aber jetzt sind die schriftlichen Urteilsgründe da und die haben es wirklich in sich, ja? Die lesen sich schon wirklich ganz, interessant.
Das ist treffend.
Genau, und wir erzählen aber vielleicht einfach nochmal, worum es ging. Also wir begeben uns zurück in den Europawahlkampf im Mai 2019, ne? Also erst vor kurzem gewesen. Die NPD stellt einige Wahlplakate auf, hier in Hessen übrigens, und eckt damit an. Wie gesagt, das sind solche Plakate, du hast es eben schon genannt, die ja ziemlich plakativ die Migration aufs Korn nehmen, eben sagen, Migration tötet. Das Ganze war eben insbesondere 2015, das sollte wohl der Hinweis sein, eine Invasion von Flüchtlingen, und die soll gestoppt werden. Und jetzt wurde zum Widerstand aufgerufen. Das Ganze war von sich eben auf diesem Wahlplakat in Schwarz und Rot gehalten. Und im Hintergrund waren ja die Namen von Städten genannt, wo tatsächlich schon Flüchtlinge als Straftäter in Erscheinung getreten sind. Ja, das Ganze sollte eben einen wahnsinnig mahnenden Charakter haben. Ja, und eine Stadt in Hessen wollte sich das nicht bieten lassen, wollte diese nicht auf ihren Straßen sehen und ist deswegen dagegen vorgegangen und hat ziemlich kurzen Prozess gemacht, ne? Die haben also in einem sofort vollziehbar erklärten Bescheid vom 22.05. der NPD eben aufgegeben, die Wahlplakate zu entfernen, und haben gesagt, zur Not, zwei Tage später würden wir es dann eben selber tun. Und sie haben vor allen Dingen der NPD nicht die Gelegenheit gegeben zur Stellungnahme. Also es war keine Anhörung vorgesehen, ja. Das Ganze eben, weil es schnell gehen musste, weil sie argumentiert haben, das Ganze ist ein Fall der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit, ja. Das würde mit dem Plakat werde die Menschenwürde sämtlicher in Deutschland lebender Migranten angegriffen, so war die Argumentation der Stadt, und das sei geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Ja, und dagegen ist natürlich die NPD vorgegangen, hat da eben geklagt und ist jetzt eben vor dem Verwaltungsgericht Gießen, war ganz erstaunlich erfolgreich. Und in einem ziemlich länglichen Urteil haben sie ja Schützenhilfe bekommen, haben eben ja von dem Richter gehört, also ehrlich gesagt auch Argumentationshilfe bekommen, muss man sagen. Ne? Also das ist schon wirklich ein sehr bemerkenswertes Urteil. Wir haben es auch in den Shownotes reingestellt. Da kann man mal draufklicken und sich das mal durchlesen. Da hat sich schon jemand sehr viel Mühe gemacht, und auch hier wieder gab es offensichtlich einen Richter, der wahnsinniges Sendungsbewusstsein hat.
Ja, es ist das, was man, glaube ich, in Klausuren dann kritisch als Gesinnungsaufsatz bezeichnet hätte. Ne? Und es ist umso erstaunlicher, als dass es überhaupt nicht Not tat, denn das Urteil kommt ja ganz zum Anfang schon zu dem Ergebnis, dass diese Aktion der Stadt bereits deshalb rechtswidrig gewesen sei, weil die NPD nicht angehört wurde. Damit hätte der Richter das aus seiner Sicht gewünschte, so muss man wohl doch sehr stark annehmen, dass es in diesem Fall gewünscht war, Ergebnis ja bereits gehabt und hätte auf die materielle Prüfung auch weitgehend verzichten können. Er hätte im Übrigen auch eine nüchterne materielle Prüfung durchführen können, die gleichwohl zu dem Ergebnis hätte kommen können, dass diese Sprüche so in Ordnung sind, dazu sogleich. Aber beides hat er halt nicht getan, sondern er hat eben lang und breit ausgeführt, dass die nicht nur zulässig seien, sondern dass sie geradezu zutreffend seien,
ja.
Was ja das doch zwei durchaus unterschiedliche Dinge sind und was ja auch gar nicht von ihm gefragt war.
Ja. Genau, also im Grunde genommen kann man ja vielleicht nochmal jetzt aufdröseln, wie die Argumentation der NPD auch war. Die haben ganz klar gesagt, wir sind hier in unserer Meinungsäußerung gestört. Also Artikel 5 haben sie geltend gemacht und dann natürlich auch klar dieses formelle Argument der fehlenden Anhörung. Ne?
Wohingegen die Stadt eben gesagt hat, das würde sogar den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, also eine Straftat. Und damit wäre dann natürlich in der Tat klar, dass es nicht hängen bleiben könnte, wenn das denn so zutreffen sollte. Aber damit stellt sich dann eben die Frage, wie ist das denn zu interpretieren, die Dinge, die auf diesem Plakat stehen? Ist das wirklich volksverhetzend? Also um vielleicht etwas deutlicher zu machen, wenn da jetzt stünde, alle Migranten sind Straftäter, dann wäre die Sache klar. Aber so war es ja dann eben doch wieder nicht, sondern es stand da, Migration tötet oder alle Migranten sind Mörder, um die parallele Formulierung zu suchen. Ja, dann wäre es eindeutig. Aber so stand es da ja eben nicht. Und dann, was hat jetzt dieses Gießener Gericht also dazu auszuführen gewusst?
Ja, letztendlich ist es eben so, wie gesagt, also das Verwaltungsgericht Gießen hat es in der Tat ziemlich in sich, die Urteilsbegründung des Richters, der da Recht gesprochen hat. Und zwar war das wirklich bemerkenswert. Also er hat quasi die ganze Migrationsgeschichte seit 5000 Jahren ausgepackt. Ne? Fing an von den ersten Wanderungsbewegungen 3000 vor Christi. Das ist schon wirklich eine ziemlich umfangreiche rechtsgeschichtliche und geschichtliche Abhandlung gewesen. Interessanterweise hat er auch einen besonderen Fokus gelegt auf den Untergang des Römischen Reiches. Ja, dass er ein sehr fremdenfreundliches Reich war, ja, und das dann offensichtlich an der Migrationslast, so ist jedenfalls seine Interpretation, da zerbrochen ist, ja.
Oder auch an den Indianern, die seien ja schließlich auch an der Migration der Europäer, die eben übergesiedelt sind, zugrunde gegangen, die seien ja schließlich auch durch Migration getötet worden. Also sei das doch an und für sich gar keine so unzutreffende Aussage.
Fand ich übrigens auch ganz spannend zu sehen, also er hat da wirklich einfach geschichtliche Ausführungen, also auch ohne jegliche Quellenangabe, ne, der einfach so runter, also geklärt ja nicht, ne, also da hat er sich schon wirklich ganz erstaunlich viel Mühe gegeben, aber das ist, sind wirklich einfach Abhandlungen, die so umfangreich und so dezidiert sind und dann auch so widerspruchsfrei, ja, dass das schon also für wahrscheinlich auch geschichtsinteressierte Menschen ein gefundenes Fressen ist. Ich nehme an, man kann ihm auch das eine oder andere wahrscheinlich nachweisen an Lässlichkeit, könnte ich mir vorstellen. Aber das jetzt nur am Rande erwähnt. Also das ist das eine, dass er sozusagen das dokumentieren möchte, warum Migration schon in der Vergangenheit, in den ganzen Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden zuvor, getötet hat. Also tatsächlich Menschen und Leid und Elend gebracht hat.
Ja. Oder eben auch Kulturen, das ist dann ja auch einer seiner Punkte. Man könne das ja auch in einem übertragenen Sinne verstehen, dass es zu einem kulturellen Sterben führen würde.
Auch ein kultureller Tod kann ein Tod im Sinne dieses Werbeslogans sein. Ja? Hm. Einwanderung stellt naturgemäß eine Gefahr für kulturelle Werte an dem Ort dar, an dem die Einwanderung stattfindet. Also auch da ganz deutlich, ne? Hier wollte er irgendwie ein Exempel statuieren und mal seine dezidierte Meinung loswerden, ja. Und kam dann tatsächlich auch zu dem Ergebnis nach seitenlangen Ausführungen, dass in diesem Jahr, also gemeint ist eben das Jahr 2015, wurde die deutsche Grenze durch die Wanderungsbewegung im Sinne eines Eindringens in das deutsche Staatsgebiet überrollt. Das ist sozusagen seine Erklärung auch, die er gebracht hat, ne, zum Thema Invasion stoppen. Gab ja wirklich mehrere Dinge, die er durchgeprüft hat. Erstens Invasion stoppen, dann Migration tötet und dann auch noch dieses Widerstand jetzt, ja. Und hier hat er zum Thema Invasion dann eben auch nochmal deutlich gemacht, die Geschehnisse im Jahr 2015 sind durchaus mit dem landläufigen Begriff der Invasion vergleichbar und beinhalten keine Wertung und damit keinen volksverhetzenden Charakter. Übrigens zieht er da auch immer wieder auch nicht uninteressante Wörterbücher, mal Deutsch, Lateinisch, mal den Warich zu Rate und versucht da Textinterpretation.
Ja, also nach meinem Begriffsverständnis ist Invasion eher sowas wie ein planvolles Eindringen in feindseliger Absicht und nicht einfach nur das Eindringen einer großen Zahl von Menschen unabhängig voneinander und ohne feindselige Absicht, aber gut, so jedenfalls an diesen Problemchen versucht er sich dann halt irgendwie vorbeizuhangeln.
Genau. Was er übrigens dann außerdem noch macht, um seine Meinung dazu dokumentieren und seine Interpretation darzulegen, ist nochmal Statistiken des Bundeskriminalamtes zu bemühen über die Kriminalität unter Migranten, unter Ausländern generell. Und also auch das ist irgendwie einfach bemerkenswert einfach. Ne?
Ja, darum, weil es natürlich auch so an der für die Entscheidung, also richtig. Ja, es ist schon klar, es gibt bestimmte Deliktsgruppen, die unter Migranten überrepräsentiert sind, allerdings übrigens auch wieder natürlich mit vielen Einschränkungen zu versehen, namentlich der höheren Anzeigebereitschaft gegenüber ausländischen Tätern oder auch der Tatsache, dass der Großteil dieser Taten gegenüber anderen Migranten verübt wird und insofern dann ja für das aufnehmende Land, wenn man so will, auch keine unmittelbare Bedrohung darstellt, aber vor allem Da kann man jetzt natürlich sozusagen stundenlang drüber reden, wie diese Statistiken zu interpretieren sind. Aber vor allem tut es ja auch für die Entscheidung der Frage nicht so viel zur Sache, weil dass es natürlich Gewalttaten durch Migranten gegeben hat und auch weitergeben wird, das dürfte eine unbestrittene Tatsache sein. Und wenn man und auch Tötungsdelikte, und wenn man sozusagen das ausreichen lässt, dann kann es jetzt irgendwie auch nicht auf die exakte Quote ankommen für die Entscheidung der Frage, ob jetzt dieser Spruch in Ordnung ist oder nicht.
Apropos Spruch, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja damit auch schon beschäftigt. Was war da der Hintergrund?
Ja, genau. Also die haben sich mehrfach mit der NPD auch im Kontext des Europawahlkampfes beschäftigt. Einmal mit einem TV-Werbespot. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann aber jetzt hier sogar unmittelbar einschlägig mit genau diesem Plakat. Und das war ein Eilverfahren seinerzeit. Also auch da war der NPD eben aufgegeben worden, das Plakat abzuhängen. Auch da hat sie dagegen geklagt, allerdings anders als hier, vor den einfachen Gerichten verloren durch zwei Instanzen, dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Und ja, gewonnen, verloren, Fragezeichen, gar nicht so leicht zu beantworten. Also formal betrachtet zwar verloren, weil das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag abgelehnt hat, aber doch mit einer recht bemerkenswerten Begründung. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich eigentlich alle Argumente, die die beiden einfachen, also das Verwaltungsgericht, das Oberverwaltungsgericht, vorher vorgetragen hatten, warum dieses Plakat angeblich unzulässig sei und volksverhetzend. Diese Argumente hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich alle ja als nicht tragfähig bezeichnet. Also es hat namentlich gesagt, der Slogan Migration tötet sei in der Tat nicht unbedingt so zu verstehen, dass er sich nun jetzt auf jeden Migranten bezöge, sondern könne eben auch auf allgemein auftretende Phänomene von gewissen Gewalttaten, die natürlich eben auch von Migranten begangen werden, kritisch hinweisend verstanden werden. Widerstand jetzt sei schon erst recht nicht so zu verstehen, dass es jetzt die Leute unmittelbar auffordern würde, irgendwie mit dem Baseballschläger durch die Straßen zu ziehen und die Leute wieder über die Grenze zu knüppeln, sondern könnte halt ja auch zum Beispiel ein politischer Widerstand sein, den man dadurch artikuliert, dass man die NPD wählt, was jetzt auf einem Wahlplakat irgendwie eine einleuchtende Aufforderung wäre. Was war es zu guter Letzt noch? Naja, also jedenfalls, so hat es sich halt diese Argumente, die eigentlich gegen das Plakat vorgebracht worden waren, jeweils einzeln zur Brust genommen und gesagt, nee, die finden wir nicht tragfähig. Man weiß ja auch, Bundesverfassungsgericht hat eine sehr meinungsfreiheitsfreundliche Rechtsprechung. Das heißt, wenn sich für eine Aussage zumindest irgendeine Interpretation denken lässt, die noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, dann darf diese Aussage stehen bleiben, auch wenn sich vielleicht noch drei andere denken lassen, die nicht mehr davon gedeckt werden. Ja? Und so ungefähr verhalte es sich halt hier. Also bis zu diesem Punkt liest man den Beschluss und denkt, na, dann werden sie der NPD ja wohl recht geben, aber dann kommt die etwas verblüffende Wendung und dann sagen sie, naja, aber es könnte ja sein, dass es noch andere Argumente gibt, die jetzt weder von der Stadt noch von den beiden Vorinstanzen gegen dieses Plakat vorgetragen sind. Welche Argumente das sein könnten oder sollten, das verraten wir nicht, das deuten wir noch nicht mal an, aber die sind so komplex, dass wir die nur in einem Hauptsacheverfahren prüfen könnten. Ah. Und deshalb können wir jetzt dem Eilantrag doch nicht stattgeben. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Aber gut, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. So war halt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Also die zeigt jedenfalls recht deutlich auf, dass das Gießener Gericht hier oder der Gießener Richter hier durchaus und auch bezugnehmend auf diese Argumentation, die das Bundesverfassungsgericht da ja schon quasi geführt hat, zu dem Ergebnis hätte kommen können, auch in materieller Hinsicht, dass das Plakat in Ordnung ist, ohne halt diese absurde sozusagen inhaltliche Parteinahme damit zu verbinden, die er aber nun mal damit verbunden hat.
Darf ich mal ganz kurz noch in Sachen Bundesverfassungsgericht fragen? Also wird es denn da jetzt noch eine Hauptsacheverhandlung geben dazu?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hängt halt von der NPD ab, ob die das anstrengen. Das ist natürlich sozusagen, also in der Sache ist es natürlich gelatscht. Der Europawahlkampf ist lange vorbei. Ich nehme an, dass sie es trotzdem nachträglich feststellen lassen könnten. Da die ja oft ziemliche Prozesshansel sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie es auch tun. Aber da bin ich nicht ganz sicher.
Das war ja hier in der Tat ja auch das Problem, dass der Europawahlkampf ja zum Zeitpunkt des Urteils am 9.8., glaube ich, war es, ja auch schon vorbei war. Aber hier war eben die Argumentation da, es gibt eine Wiederholungsgefahr, wie es ja immer so schön heißt. Das heißt, sie wollen diesen Spruch, diesen Wahlslogan noch weiter nutzen. Ne? Deswegen ist es schon sinnvoll, dass man das mal klärt.
Ja. Ja. Ja.
So, also das
klar, okay,
zu
wenn Sie
Fall.
Das, wenn Sie das weitermachen wollen, das würde dann ja analog auch als Argument vor dem Bundesverfassungsgericht tragen, um die Hauptsacheklage irgendwie insoweit zulässig zu machen. Wie gesagt, da bin ich nicht ganz sicher, aber interessanterweise nimmt der Gießener Richter hier auch gar nicht, also auch nicht auf das Bundesverfassungsgericht, auch nicht auf die Vorinstanzen Bezug, wie es ja eigentlich selbstverständlich ist, also als Gericht, wenn man einen bestimmten Sachverhalt zu entscheiden hat.
Meines Erachtens hat er nur in einem Halbsatz mal gesagt, ja, so sieht es ja auch das Bundesverfassungsgericht.
Ah, oder? Okay, ja, das aber zumindest auf die Vorinstanzen, die es ja schließlich anders gesehen hatten, deshalb war es ja zum Bundesverfassungsgericht gekommen,
ach so,
nimmt
das
er, glaube ich, nicht Bezug.
Nein, nein.
Und das, weißt du, also deutlich mehr als irgendwelche historischen Elegen würde man ja erwarten, dass sich ein Gericht mit der einschlägigen Rechtsprechung, die es ja in diesem Fall gibt, zu genau demselben Plakat anderer Gerichte auseinandersetzt und würdigt, wie die das gesehen haben. Das ist nicht bindend, schon klar, aber trotzdem ist es eigentlich sozusagen selbstverständliche Praxis in der Rechtsprechung, dass man das jedenfalls erwähnt.
Er hatte so wahnsinnig viel damit zu tun, ja, Geschichtsschinken zu wälzen, ja, und da mal wahrscheinlich auch im Brockhaus mal nachzugucken, was in Migration in den letzten 5000 Jahren alles so angerichtet hat, ja. Ist mein Verdacht jetzt. Wie finden wir jetzt eigentlich diesen ganzen Fall und auch die Entscheidung?
Ja, man kann den ja auch noch im Kontext zweier früherer Entscheidungen dieses selben Richters würdigen, die ja. Denn jetzt nochmal ein etwas anderes Licht stellen oder nee, vielleicht eigentlich eher das ohnehin schon vorhandene Licht noch ein bisschen deutlicher erstrahlen lassen, muss man eher sagen. Und zwar zum einen die Geschichte, die liegt noch gar nicht so lange zurück. Ich glaube, vorvergangenes Jahr oder so, wo es um den Grad der Zusicherung von einem Land geht, in das man abzuschieben gedenkt, dass dort eben der Abzuschiebende nicht unmenschlich behandelt werden wird. Erinnerst du dich noch an die Geschichte?
Ja, grob.
Ja, das war, also dieser Richter nämlich, der war unter anderem auch oder ist unter anderem auch für Asylsachen zuständig, hatte halt einen Asylantrag abgelehnt und eben dann insoweit verfügt, dass derjenige abzuschieben sei. Und der hat letzten Endes nach Ausschöpfung diverser anderer Rechtsmittel damals Verfassungsbeschwerde erhoben. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm insoweit Recht gegeben, weil es halt meinte, dass in diesem Fall eine förmliche Zusicherung der Türkei nötig sei, aus der eben hervorgeht, dass dem dort nichts irgendwie Menschenwürdewidriges bevorsteht, wenn man ihn dorthin abschiebt. Ja. So ein bisschen oder eigentlich sogar genau dasselbe Problem, was die Gerichte dann ja später auch in Bezug auf, wie heißt er noch, Ali Bashar, glaube ich, formuliert haben, der nach Tunesien abgeschieben werden sollte, dieser, oder dann ja auch wurde letzten Endes dieser Ex-Leibwächter von Osama bin Laden. So jedenfalls auch hier. Und das sah dieser Gießener Richter da als absurde Überdehnung der Anforderungen an die Asylgerichte an und meinte, ja, das ist genau die Art von wohlklingender, wolkigem Rechtsstaatsgeschwafel, das sich irgendwie von Karlsruhe aus zwar immer sehr pompös verfassen lässt, aber in der Praxis nicht umzusetzen ist. Was
er ist
denn
nämlich Asylrichter, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, also jedenfalls auch. Die hätten da so irgendwie so tolle Vorstellungen, wie das alles irgendwie zu machen sei, aber in der Praxis würden sie einen in der Türkei auslachen, wenn man da ankäme und jetzt wirklich so eine Zusicherung haben wollte. Das würde alles so nicht funktionieren. Das Bundesverfassungsgericht verkenne irgendwie, also ne, schon auch so in der Formulierung relativ anmaßend. Natürlich nicht ganz so spitz, wie ich es jetzt gerade paraphrasiere, aber schon durchaus in diese Richtung gehend, ja. Gut, da habe ich ja noch so gedacht, naja, also der Gedanke, dass das Bundesverfassungsgericht mit den Mühen der Ebene manchmal nicht ganz so vertraut ist, das kann ich mir sogar noch vorstellen, dass das stimmt. Aber dann in derselben Entscheidung hat er auch außerdem noch zu bedenken gegeben, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt erstmal hätte prüfen sollen, ob diesem Menschen, der seinerseits irgendwie Terrorist, also naja, Terrorist war, hört sich jetzt so untechnisch an, also jedenfalls irgendwie dem nahestand, ja, der also quasi die Werte unserer Verfassung ablehnt und so weiter, ob dem dann eine Gewährleistung wie der Schutz der Menschenwürde überhaupt zugutekommen könne, ja. So ein bisschen so ein zivilrechtlicher Gedanke, so widersprüchliches Verhalten, wenn man was ablehnt, kann man sich dann trotzdem darauf berufen. Nur in Hinblick halt auf Grundrechte lautet die Antwort relativ klar, ja, kann man halt trotzdem. Das ist irgendwie eigentlich eine ziemlich eindeutig geklärte Frage. Also das ließ dann schon so ein bisschen tief blicken. Und dann gab es ja sogar noch ein Ding, was noch länger zurückliegt, wo er, und das ist jetzt mehr Kategorie Kuriositätenkiste, aber dafür tief vergraben in selbiger, wo er in einer Entscheidung angezweifelt hat, ob Jobcenter überhaupt Behörden im Sinne des deutschen Rechts sein könnten.
Ah.
Weil das Wort Jobcenter ja gar nicht der deutschen Sprache entstamme. Ja, also so, also ein Bewahrer des reinen Stils oder wie auch immer, der damit nicht klarkommt, dass halt irgendwie viele Anglizismen Einzug halten. Und das war natürlich sozusagen einfach völlig absurd. Also was, als ob, es ist wirklich so, würde man halt irgendwie null Punkte für kriegen in der Juraklausur, wenn man argumentieren würde, es kann keine deutsche Behörde sein, weil Jobcenter kein deutsches Wort ist. Aber ja, genau, also diese drei Entscheidungen sind irgendwie, haben jeweils so ein bisschen für Wellen gesorgt, oder diese zwei haben für Wellen gesorgt und diese dritte jetzt halt allerdings dann ganz besonders. Ja.
Umso erstaunlicher übrigens, dass der alleine entscheiden durfte, ne?
Ja.
Interessante stimmt. Konstellation auch, war mir ehrlich gesagt gar nicht so parat, bewusst, dass das überhaupt geht, aber es ist wohl ein ziemlich gängiges Verfahren.
Die Kammer durch ihn als Einzelrichter.
Ja. Richtig, genau. Wenn die Parteien sich darauf einigen, dann ist das, macht das die ganze Sache effizient und schnell. Und deswegen hat er hier auch tatsächlich alleine wirken können. Ja, ganz erstaunlich. Und ja, weil sich offensichtlich sowohl NPD als auch die Stadt da einig waren, dass er da darf. Also sollte man sich vielleicht auch mal überlegen beim nächsten Mal und gucken, wer da eigentlich auf der Richterbank sitzt. Ich finde, die Stadt macht jetzt hier auch nicht so den allersouveränsten Eindruck, muss man sagen.
Das vielleicht nicht, ne.
Ne, weil also sowas holter die Polter und dann ohne wenigstens mal zum Hörer zu greifen. Interessanterweise reicht ja für eine Anhörung auch in einem eilbedürftigen Fall der Griff zum Telefonhörer oder die Möglichkeit jedenfalls, die NPD da mal anzuhören, hätte man ja mal machen können, vielleicht?
Ja, es gibt auch natürlich von vielen Gemeinden im Umgang mit der NPD auch viel Virtue Signaling, so, wo halt jetzt gezeigt werden muss, dass dieses Plakat ist jetzt halt irgendwie so schlimm, das muss jetzt innerhalb der nächsten 30 Sekunden aus der Welt, es ist komplett unerträglich, schaut mal her, was für gute Menschen wir sind. Ja, also klar, es ist das natürlich auch, also das macht das Plakat zwar nicht weniger ekelhaft, aber es macht es halt irgendwie auch gleichzeitig, denkt man natürlich schon, natürlich hättet ihr da mal anhören können, wie in einem normalen Verwaltungsverfahren so. Also, aber gut, wie dem auch sei, jedenfalls dieser Richter hat da jetzt irgendwie seinen Gesinnungsaufsatz verfasst und nur natürlich, jetzt ist irgendwie, auch das war noch ein ziemliches Gehakle, aber am Ende wurden dann Rechtsmittel eingelegt. Und es geht in die nächste Instanz und es kann halt, es ist durchaus vorstellbar, das haben wir ja gerade gesagt und ausgeführt, dass das Ergebnis stehen bleibt. Das ist ehrlich gesagt sogar ganz überwiegend wahrscheinlich, allein schon wegen der fehlenden Anhörung und möglicherweise im Übrigen auch in der Sache. Aber die Begründung wird sicherlich nicht stehen bleiben. Und die Begründung ist hier ja auch das eigentlich Skandalöse.
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Fall aus Bayern oder zu den Bayern und ihren Integrationsbemühungen?
Ja, genau, das dort ist das sogenannte Integrationsgesetz, das bayerische Integrationsgesetz, verabschiedet worden im Dezember 2016, nachdem also ja hunderttausende Menschen dort die Grenze überquert hatten in den letzten beiden Jahren und auch weiterhin noch überquerten. Das sollte so ein bisschen dem Ziel dienen, da halt für etwas, sage ich mal, Orientierung zu sorgen in Fragen der Leitkultur. Selbige wurde auch tatsächlich definiert in dem Gesetz. Also das kann man jetzt nicht alles vorlesen, aber um mal so ein paar ausdrucksweise einen Eindruck zu vermitteln, was sich Bayern so unter einer Leitkultur vorstellt, heißt es da etwa, Bayern ist tief verwurzelt in Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen Abendlandes und weiß zugleich um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität Oder die freiheitliche Lebensweise in einer offenen und pluralen Gesellschaft erfordert gleichermaßen gegenseitige Toleranz und Achtung der kulturellen Prägung unseres Landes. Oder auch das lange geschichtliche Ringen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents um Einheit, Recht, Frieden und Freiheit verpflichtet auf das errungene gesamteuropäische Erbe und das Ziel eines gemeinsamen europäischen Weges. Und noch diverse weitere gut tönende Sätze dieser Art, die halt irgendwie Leitkultur ausmachen sollen. Und dann waren da drin halt verschiedene Dinge vorgesehen in diesem Gesetz, die halt irgendwie so und so zu handhaben seien, damit die Integration möglichst gut gelingt. Manches davon hatte einfach nur so einen appellativen Charakter, also quasi so, ja, jeder sei halt irgendwie darauf verpflichtet, sich mit dieser Leitkultur vertraut zu machen, so sinngemäß, aber das war halt nicht wirklich als konkrete Rechtspflicht formuliert. Andere Dinge waren konkreter. Die Fraktion der SPD und der Grünen haben jeweils Verfassungsbeschwerde erhoben und darüber wurde jetzt entschieden.
Verfassungsbeschwerde dann aber zum Landesverfassungsgericht,
genau,
ne?
Genau, Verfassungsgerichtshof heißt der in Bayern, aber ja, Landesverfassungsgericht, genau. Und ich kann ja mal erstmal das kurz durchgehen. Die meisten Sachen finde ich eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Also diese appellativen Geschichten, diese allgemeine Aufruf zur Integration und Förderung selbiger sind unproblematisch, weil sie halt keine konkreten Pflichten begründen, insofern auch nicht in Rechte eingreifen, insofern können da auch keine Rechte verletzt sein.
An wen richtete sich das eigentlich? An Flüchtlinge, Migranten allgemein?
Migranten
zweite,
allgemein.
Dritte Generation?
Nicht näher spezifiziert.
Okay.
Also, ja. Genau. Also und natürlich aber auch sozusagen auch an die Verwaltungsbehörden, die natürlich eben auch das ihre zu tun hätten, damit das gelingt und so weiter. So, und dann Artikel 3, wo es hieß, der Staat unterstützt Migranten durch geeignete Angebote in dem ihnen abverlangten Bemühen, sich mit den in der heimischen Bevölkerung vorherrschenden Umgangsformen und so weiter vertraut zu machen, soweit sich diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten unterscheiden. So etwas konkreter wurde es dann in Artikel 4, der sieht zum Beispiel vor, dass jemand, der in den letzten 6 Jahren mindestens 3 Jahre lang in Deutschland gelebt hat und dann aber trotzdem für behördliche Angelegenheiten noch einen Dolmetscher braucht, dass demjenigen dann die Kosten des Dolmetschers auferlegt werden können. Ja, also vorher wird er quasi gestellt vom deutschen Staat, aber nach 3 Jahren, die man hier gelebt hat, wird dann sozusagen erwartet, dass man irgendwie die Sprache gut genug beherrscht, um das da selber hinzukriegen. Und das ist zum Beispiel so eine Regelung, die ist aber auch verfassungsgemäß, sagt das Landesverfassungsgericht. Ebenso auch der Haftungsausschluss für Fehler, die der Dolmetscher möglicherweise macht, weil diese Dolmetscher weitgehend, die sind einfach sozusagen nicht genügend in die behördlichen Strukturen eingebunden. Das sind so freiberuflich tätige Menschen irgendwie, als das dementsprechend kann der Staat dann dafür auch nicht haftbar gemacht werden. Verfassungsgemäß ist auch die Befugnis der Polizei, Asylbewerberheime zur Abwehr dringender Gefahren zu betreten, allerdings eben auch wirklich nur dann. Und keinesfalls dürfe das aber natürlich so ausgelegt werden, dass man jetzt sagt, ja, in den Asylbewerberheimen, da ist sowieso die ganze Zeit Stress, da ist irgendwie immer eine dringende Gefahr und deshalb die Polizei dann da quasi jederzeit rein und raus spazieren würde. Das sei nicht in Ordnung, aber prinzipiell diese Befugnis wäre schon okay. Und was haben wir noch? Ja, noch so ein paar Dinge zur Zuweisung von Wohnungen und so technischer Krams. Das ist ehrlich gesagt so mittelspannend. Kommen wir mal dazu, was verfassungswidrig sein soll. Zum einen Artikel 14, der ist mit Bußgeld bedroht, öffentlich dazu aufzufordern, die geltende verfassungsmäßige Ordnung zu missachten und stattdessen einer anderen mit ihren Grundsätzen nicht zu vereinbarenden Ordnung, Rechtsordnung zu folgen. Also sagen wir es doch, der Scharia.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die Scharia-Polizei ist sozusagen da in diesem Paragraphen oder wie ist das geregelt?
In Artikeln geregelt. Ja, das könnte ein Anwendungsfall dafür sein, wäre es ein bisschen die Frage. Ich bin mir nicht mehr, habe jetzt nicht mehr präzise vor Augen, was die Scharia, also ob die Scharia-Polizei wirklich gesagt hat, beachtet nicht mehr das deutsche Grundgesetz, sondern folgt den Gesetzen der Scharia. Wenn ja, dann wäre das ein solcher Fall. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich der Inhalt ihres Appells
war. In einigen Aspekten sozusagen hat die Scharia ja tatsächlich andere Schwerpunkte.
Ja, das schon. Nee, ich meine, ob diese Typen das so formuliert haben damals, die da rumgezogen sind als Scharia-Polizei. Klar, natürlich ist die Scharia ist natürlich nicht zu vereinbaren mit dem Grundgesetz. Da heißt es aber dann, dann eben, also das Problem in dem Fall sei halt einfach, dass das in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes falle und deshalb nicht in Ordnung sei. Allerdings die polizeiliche Durchsetzung dieses Verbots bleibt erlaubt. Also sprich, wenn da jemand halt irgendwo jetzt in der Fußgängerzone steht und das so proklamieren würde, dann könnte die Polizei schon hingehen und dem sagen, Hammer, Platzverweis, Brudi, aber halt nicht das Ganze an die Staatsanwaltschaft weitergeben und die dann Anklage erhebt, weil es eben nicht, ne, nicht in die Gesetzgebungskompetenz Bayerns fällt. So, auch verfassungswidrig ist der folgende Satz: Die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur leisten, weil Eingriff in die Rundfunk- und Freiheit eben. Ja, also die können ihr Programm gestalten, wie sie wollen und müssen das nicht an den an der so in Bayern eben verstandenen Leitkultur ausrichten. Und dann, und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich aus meiner Sicht, ja, wahrscheinlich zentralsten und vor allen Dingen falschesten Teil dieser Entscheidung, geht es um die sogenannten Integrationskurse. In Artikel 13 war vorgesehen, dass jemand auferlegt werden kann, einen solchen Kurs zu besuchen, wenn derjenige die freiheitlich-demokratische Grundordnung, insbesondere Gleichberechtigung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Gewaltmonopol, Trennung von Staat und Kirche, gewaltfreie Kindererziehung und so weiter hartnäckig öffentlich missachtet durch Äußerungen, Kundgaben, wie auch immer. Ja, also jemand einfach quasi klarstellt, dass ich bin hier halt komplett dagegen, gegen Werte, die ziemlich elementarer Teil des Grundkonsenses des hiesigen Zusammenlebens sind. Und da hat der Verfassungsgerichtshof zwei Einwände. Den einen kann ich noch verstehen, der lautet, das ist nicht bestimmt genug, ist es nicht hinreichend klar, wann sozusagen die Schwelle genommen sein soll dazu. Denn da steht dann zum Beispiel auch sowas drin, auch irgendwie Elemente des deutschen Familienrechts, ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich finde irgendwie einzelne Regelungen des Zugewinnausgleichs nicht so toll, ja, dann ist das wohl vielleicht auch irgendwie ein Element des deutschen Familienrechts. Aber das dürfte wohl eher nicht gemeint sein, sondern es geht wohl eher darum, dass das deutsche Familienrecht halt vorsieht, dass, was weiß ich, ne, beide Paare in einer Ehe gleichberechtigt sind. Solche Dinge, ja. Das ist natürlich das, was gedacht ist. Aber das ist halt nicht hinreichend bestimmt, sagt der Verfassungsgerichtshof. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber dann kommt jetzt aber wirklich der eigentliche, finde ich, fast schon skandalöse Teil dieser Entscheidung. Ich zitiere: Die Verpflichtung zur Kursteilnahme zielt nicht vorrangig auf die Vermeidung eines befürchteten, in Klammern erneuten Fehlverhaltens, sondern auf einen generellen Gesinnungswandel hin zu einer positiveren Haltung gegenüber den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja.
Das finden die, ja,
das ist
so
Teil
ist es
des
gemeint,
Problems. Ja, das ist Teil des Problems. Die beabsichtigte geistige Einflussnahme greift, auch wenn sie letztlich nur appellativen Charakter trägt, in innerpsychische Vorgänge der Meinungsbildung ein, die für das individuelle Selbstverständnis besonders bedeutsam sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Schwulenhasser bin und denke, das sind Bestien, die man steinigen sollte, dann wird jetzt aber in meine Freiheit, das so zu meinen und öffentlich kundzutun, eingegriffen. Und das ist ja nicht okay. Darüber hinaus liegt in der Vorschrift nämlich ein gewichtiger faktischer Eingriff in das Recht, seine Meinung frei äußern zu können. Denn dann müsse, wenn man das dann also so sagt über die Schwulen zum Beispiel, dann muss man ja gewärtigen, dass man vom Staat in den Integrationskurs geschickt wird. Das ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und das darin erkennt der Verfassungsgerichtshof hier eben das entscheidende Problem. Und die bloß allgemeine Befürchtung, eine von einzelnen Personen durch Worte oder Taten zum Ausdruck gebrachte Missachtung der geltenden Rechts- und Werteordnung oder einzelner ihrer Elemente, könne irgendwann einmal in verfassungsfeindlichen oder allgemein rechtsstaatswidrigen Aktivitäten ihren Niederschlag finden, rechtfertigt keine derart schwerwiegenden Eingriffe in das Grundrecht der Meinungsfreiheit.
Ja, es ist echt bemerkenswert, ne? Also auch hier lustigerweise so lässt sich so etwas erahnen, also die Distanz zum deutschen Rechtsstaat, lustigerweise, auf Verfassungsgerichtsebene.
Ja.
Also, weil man jedenfalls ihm auch einer gewissen Gesinnung zuordnet und nicht der Meinung ist, das ist jetzt ein Ergebnis eines demokratischen und sinnvollen Meinungsbildungsprozesses, das, was wir sozusagen an ja, man, Werten haben oder ich, als der deutsche Staat sozusagen vorgibt.
Ich weiß gar nicht, also es ist natürlich, die Idee dahinter ist natürlich irgendwie eine Hehre, dass man halt sagt, der Staat darf nur das schlechte Handeln bestrafen, aber nicht die schlechte Gesinnung. Also jemand darf das hier alles ablehnen für sich, solange diese Ablehnung nicht in Taten irgendwie sich verwandelt. Das führt natürlich hier zu dem etwas absurden Ergebnis, dass der Staat zwar sozusagen jede an die Ehefrau, an die heimlich Lippenstift tragende Ehefrau verabreichte Ohrfeige mit den Mitteln des Strafrechts sanktionieren kann, aber denjenigen nicht in den Integrationskurs stecken und ihm vermitteln, dass es einfach okay ist, dass seine Ehefrau Lippenstift trägt. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob sozusagen diese Symptombehandlung in allen Fällen so zielführend ist oder ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, da eben sehr wohl mal das Ganze ein bisschen mehr an der Wurzel anzupacken. Auf dem anderen Blatt zugegebenermaßen steht natürlich die Frage, wie viel solche Integrationskurse bringen. Klar, ja. Da muss ich auch sagen, I don't know, vor allen Dingen, wenn man da zwangsweise halt hingeschickt wird, ob das jetzt so den großen Gesinnungswandel irgendwie auslöst, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das ist ja nicht die Entscheidung, auf die der Verfassungsgerichtshof sich hier stützt, sondern er stützt sich ja wirklich dezidiert darauf, dass er sagt, das Recht, die Verfassung zu verachten, wiegt schwerer als das Interesse, auf ihre Akzeptanz hinzuwirken. Und das finde ich eigentlich einen unglaublichen Rechtssatz, der so nicht stehen bleiben kann. Ja, ich weiß gar nicht.
Also es ist jedenfalls bemerkenswert. Ne? Also finde ich auch, dass aus einem bayerischen Verfassungsgericht ist.
Ja, ja, gerade von den Bayern, ja. Ne, ist er eigentlich ein bisschen andere Töne gewöhnt. Ja, so ist es jedenfalls.
Hat denn das jetzt für Wellen gesorgt, für Aufregung gesorgt? Oder wie
ja, bei
ist
mir
er jetzt dann
schon,
bei dir schon.
Nicht so riesig. Es ist halt auch ein bisschen komisch, weil wie gesagt, der Artikel 14, wo dann eben dazu aufgefordert wird, die habe ich ja gerade gesagt, ne, die deutsche verfassungsmäßige Ordnung zu missachten und stattdessen eine andere irgendwie damit unvereinbare für sich anzuerkennen. Dieses Verbot, das zu tun, findet der Verfassungsgerichtshof ja okay. Und das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist ja sehr nah dran. Der Unterschied ist halt nur, im einen Fall fordert man irgendwie andere auf, und im einen Fall proklamiert man das einfach nur für sich selbst. Ich weiß halt nicht, ob mich diese Unterscheidung so überzeugt. Ich verstehe schon den Wunsch, jetzt irgendwie kein Gesinnungsstrafrecht zu haben, aber es ist ja auch keine Strafe. Die Leute werden ja nicht in sibirische Umerziehungslager im Steinbruch geschickt, sondern in irgendwelche bayerischen Amtsstuben, wo jemand kommt und denen ein bisschen was über das Grundgesetz erzählt. Ich weiß nicht. Also ich habe es natürlich irgendwie halt auf Twitter thematisiert. Dann kommen natürlich die erwartbaren auch Reflexe so ein bisschen. Das heißt, ja, täte dem einen oder anderen AfD-Wähler auch nicht schlecht. Würde ich sagen, ja. Ja, schon. Und klar, berechtigte Frage, wo zieht man dann die Grenze? Natürlich gibt es in vielen Menschen irgendwie in der Bevölkerung, die zumindest mal einzelne Ansichten hegen, wenn man mal genauer nachfragt, die ehrlich gesagt mit dem Grundgesetz nicht so super kompatibel sind. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wie viel sozusagen irgendwie Erziehung darf der Staat sich anmaßen? Das sind schon nachvollziehbare Einwände, aber gleichzeitig finde ich halt irgendwie auch, es scheint mir jetzt nicht ganz fernliegend, auf so eine Sondersituation, wie das hier eine war 2015, wo eben hunderttausende Menschen aus einer gänzlich anderen Kultur herkommen, mit sowas zu reagieren. Und und vor allen Dingen, man kann das ja unklug oder politisch verfehlt finden oder der Meinung sein, dass andere Maßnahmen irgendwie zielführender wären. Aber zu behaupten, das sei verfassungswidrig, finde ich, geht zu weit.
Wie ist denn da jetzt der Stand? Also ist denn dieses Gesetz, was?
Naja, das ist jetzt also in den Teilen eben für verfassungswidrig erklärt worden vom Landesverfassungsgericht und aufgehoben, und in den übrigen Teilen bleibt es bestehen. Also das hat sich dann, weil das ja jetzt viele einzelne Punkte waren, etwas schwierig, die Übersicht zu behalten, kann man vielleicht grob vereinfachend sagen, die SPD-Fraktion muss, glaube ich, die Hälfte der Prozesskosten tragen und die, also ihrer und die Grünen Viertel und den Rest dann der Freistaat Bayern. Also es deutet so ungefähr darauf hin, wie es halt so in Summe ausgegangen ist, weil das ja viele Einzelpunkte sind. Aber ja, das ist halt der Stand. Es ist, glaube ich, weitgehend ein symbolisches Gefecht. Dieses ganze Gesetz war jetzt nicht, also Ich glaube, das hat jetzt nicht wirklich den riesigen praktischen Unterschied in Fragen der Integration gebracht. Andererseits ist Integration natürlich auch irgendwie eine Sache mit einem großen symbolischen Gehalt. Und so ist das jetzt entschieden. Da gibt es auch keine weitere Instanz mehr oder so. Also ja.
Okay, gut, dann haben wir wieder was über bayerische Integration gelernt.
Mhm.
Und kommen jetzt zum ersten gerechten Urteil, dass sich mit dem Bundesarbeitsgericht und einem Urteil aus Erfurt eben beschäftigt. Das war so eine ganz interessante Gemengelage, deswegen dachten wir, stellen wir es hier mal vor. Denn es ging um einen Metallbaumeister, der zwangsversetzt wurde. Ne? Der war schon seit einiger Zeit hier in Hessen übrigens wieder mal angestellt, hat hier immer gearbeitet und wurde dann im Jahr 2014 nach Sachsen versetzt. Und zwar für mindestens 2 Jahre, gegebenenfalls auch länger. Das fand er natürlich, also passt ihm überhaupt nicht in den Kram, hat deshalb Klage erhoben und ist aber nichtsdestotrotz natürlich nach Sachsen gefahren. Er hat sich da offensichtlich eine Wohnung gesucht und ist dann am Wochenende immer nach Hause gefahren. So. Und er hat dann vielleicht womöglich dem Arbeitgeber etwas auswischen wollen, jedenfalls, oder es ist ja auch ein durchaus nachvollziehbarer Wunsch. Er hat ihm dann nämlich jedenfalls die Kosten für diese Heimfahrten in Rechnung gestellt.
Mhm.
Übrigens hatte sich auch inzwischen schon herausgestellt, dass diese Versetzung tatsächlich rechtswidrig war. Die wurde in einem gesonderten Verfahren, wurde das geklärt. Und er wollte jetzt eben die Kohle zurückhaben und das ja auch nicht so knapp für die Fahrten zwischen Hessen und Sachsen und hat deswegen immer diese Kilometerpauschale von 30 Cent pro gefahrenen Kilometer geltend gemacht. Ja. Und damit war er zunächst erfolgreich, dann hat aber eine Instanz ihm sozusagen das dramatisch gekürzt, ja, und hat gesagt, das Ganze ist lediglich nach der Trennungsgeldverordnung zu beurteilen, ja, und dann auch übrigens nicht jedes Wochenende, sondern nur alle 2-3 Wochen mal für Heimfahrten und auch nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das war schon wirklich extrem rigide. Und jetzt hat eben das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, so ist es nicht. Er hat tatsächlich Anspruch auf Erstattung der Kosten durch die Benutzung seines privaten Pkw.
Ja, und zwar ja auch nicht sozusagen die exakten Kosten, die sind ja auch ein bisschen schwierig zu ermitteln, genau. Sondern eben diese gängige Pauschale von 30 Cent pro
die
Kilometer.
Die grundsätzlich, ne? Ja echt sehr großzügig ist, muss man sagen.
Ich,
ne?
Finde auch. Also da kommt natürlich nicht nur das Benzin, sondern eben auch die Abnutzung an dem Fahrzeug und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde auch immer, dass das eigentlich eher recht viel ist. Aber ehrlich gesagt, also wenn man da rechtswidrigerweise zwangsversetzt wurde und schon die Nervigkeit hatte, jetzt immer zwischen seinem Wohnort und seinem Job hin und her pendeln zu müssen, monatelang, dann scheint es mir auch mehr als gerecht, wenn man da zumindest mal seine Kosten und vielleicht auch noch einen Ticken mehr am Ende wieder rausbekommt.
Sehr richtig. Also deswegen von uns das gerechte Urteil der Woche Nummer 1 und Nummer 2.
Ja, Nummer 2 ist so gerade 10 Minuten vor Aufnahmebeginn hier noch eingetrudelt vom Oberlandesgericht Köln. Und zwar ging es dort um einen Streit um die Rechtmäßigkeit von allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Anwaltskanzlei. Die hatten verschiedene Dinge vorgesehen, müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen, manches ist ein bisschen technisch. Aber eine Sache fand ich besonders interessant und zwar war da in den AGB eine Klausel, in der es hieß, dass der vereinbarte Stundensatz in Viertelstundenschritten abgerechnet wird und dass ein Viertel des vereinbarten Stundensatzes für jede angefangenen 15 Minuten berechnet werden. Das heißt, es ist theoretisch möglich, dass wenn ich 4-mal am Tag auf dem Mandat jeweils 1 Minute arbeite, dann habe ich 4-mal angefangene 15 Minuten, sind 4-mal 15 Minuten, sind 1 Stunde. Also mit 4 Minuten gearbeiteter Zeit 1 Stunde billables quasi.
Ja, nice. Ach so, kommen dann auch in der Tat diese ganzen billable hours zustande, die dann ganz klar den 24-Stunden-Rhythmus durchbrechen.
Ja, also wenn die den deutlich durchbrechen, dann kann es eigentlich quasi nur so sein oder auf noch fragwürdigere Art und Weise. Also jedenfalls jetzt hier dieser Teil der AGB wurde halt aus genau dem Grund das für rechtswidrig erklärt, weil kommt ja nun durchaus häufiger vielleicht auch mal vor, dass man mal in einer Sache irgendwie 5 Minuten telefoniert und dann waren es halt auch 5 Minuten und nicht 15 oder man muss halt sonst eine Lösung finden, aber diese gewählte Konstruktion jedenfalls, die kann es nicht sein. Und dann, wie gesagt, waren noch so ein paar andere Sachen, aber die sind so ein bisschen zu technisch, finde ich. Jedenfalls auch für die Juristen unter euch ja sicherlich interessant. Wir packen nachher auch noch eine Meldung ins Netz. Ist das gerechte Urteil Nummer 2?
Ja, und damit wären wir auch schon am Ende mit unserem Latein. Diesmal war die Themen etwas übersichtlicher, einfach weil es ein bisschen ruhiger war in der Woche und alle jetzt auf die SPD gucken.
Ja, genau. Und die Gerichte sind außerdem schon so in der Vor-Weihnachts-Chill-Phase. Da passiert nicht mehr ganz so viel.
Genau, dafür haben wir aber nächste Woche wieder ein Programm zu unserer 100. Folge, können wir schon mal verraten, ne? Dass wir Marc Ohrendorf als Gast in unserer Sendung haben, der ja selber auch einen Podcast betreibt, Irgendwas mit Recht.
Genau.
Ist der Titel. Genau, und da sprechen wir mal über, ja, diesen Jura.
Den Jura-Grind. Genau. Den harten.
Aber auch, wie großartig Jura sein kann und was man damit alles machen kann, auch für Nicht-Juristen sicherlich total interessant. Es geht auch ein bisschen um Verhandlungstaktik.
Ja, es ist, glaube ich, ganz, könnte vielleicht auch ein ganz erbauliches Gespräch werden für den einen oder anderen. Mal sehen. Jedenfalls, das steht euch dann also auch in München bevor, sofern ihr da hinkommen wollt. Oder ansonsten gibt es aber die Folge natürlich wie alle anderen auch in eurem Podcast-Player zu hören, indem ihr uns übrigens gerne auch Sternchen geben könnt. Natürlich könnt ihr uns auch Kommentare schreiben unter blogs.faz.net/Einspruch und ihr könnt diese Woche auf faz.net/Einspruch-100 gehen, euch da ein Probeabo klicken und an unserer Verlosung teilnehmen. In diesem Sinne,
ja, schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.